Meine Gesprächspartnerin heute, Frau Dr. Christina Heidt.
Ich bin sehr zufrieden tatsächlich. Ich denke, die Niederlassung, die bietet wirklich eine tolle Work-Life-Balance. Wir haben nicht nur einen guten Verdienst, sondern wir haben auch wirklich die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und eine Medizin zu machen, die wirklich ganz breites pädiatrisches Spektrum eigentlich umfasst und damit dann auch einen guten Beitrag leistet zur pädiatrischen Grundversorgung.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Heute reden wir über ein nicht ganz medizinisch-inhaltliches Thema, sondern eher über ein organisatorisches Thema. Denn das Thema heißt Niederlassung als Kinder- und Jugendarzt. Und meine Gesprächspartnerin dazu ist Frau Dr. Christina Heidt. Herzlich willkommen, liebe Tina.
Vielen Dank, lieber Axel. Schön, dass ich heute da sein darf.
Du bist Expertin für dieses Thema, denn du bist als Kinder- und Jugendärztin niedergelassen. Und wie bist du denn dazu gekommen? Wie kam es denn dazu? Erzähl doch mal kurz deinen Werdegang.
Ich habe, bevor ich mich vor ungefähr 5 Jahren niedergelassen habe, habe ich 10 Jahre meine Facharztausbildung im Eugele in der Kinderklinik in Stuttgart gemacht. Dadurch kennen wir beide uns ja auch schon ganz gut. Ich habe in der Zeit 2 meiner 3 Kinder bekommen und habe eigentlich schon früh die Liebe zur Intensivmedizin entdeckt, habe dann da die Weiterbildung begonnen und hatte tatsächlich aber schon immer den Plan und den großen Wunsch, mich niederzulassen. Nicht zuletzt deswegen, weil mein Papa auch niedergelassener Kinder- und Jugendarzt in einer anderen Stadt war und der seine Begeisterung für die Arbeit eigentlich nie so richtig verbergen konnte. Und so habe ich dann nach fast 11 Jahren Olga-Hospital beschlossen, den Plan in die Tat umzusetzen.
Das war für die Niedergelassenen in Stuttgart ist es prima. Wir waren ein bisschen traurig. Wir hätten dich gerne in der Intensivmedizin gehalten. Aber gut, das war dann die Entscheidung. Und dann hast du Papas Praxis übernommen und dich ins gemachte Nest gesetzt, oder wie?
Genauso war es tatsächlich nicht. Denn für mich war es immer klar, dass die Wahl des Praxisstandortes unmittelbar von der Wahl des Lebensmittelpunktes eigentlich abhängen musste. Gerade mit Kindern und berufstätigem Mann. Sodass ich mich tatsächlich ganz gezielt in einem der Stuttgarter Stadtteile umgesehen hatte und einfach so ein bisschen ausfindig gemacht hatte, was für Praxen da sind. Und ich habe dann gezielt eine Kollegin, die in der Praxis tätig ist, im kinderärztlichen Notdienst angesprochen, ob sie nicht Interesse hätte, mich kennenzulernen. Und die war zugegebenermaßen etwas irritiert zu Beginn, hat dann aber doch beschlossen, dem nachzugehen. Und ich habe dann über einzelne Vertretertage letztlich mit einer Anstellung dort begonnen, 1,5 Tage in der Woche parallel zur Kliniktätigkeit, habe dann in der Zeit das 3. Kind bekommen und dann letztlich, als wir uns einig waren, dass ich die Praxis übernehmen sollte, sind wir dann in Verhandlungen getreten. Sie hat den Praxissitz ausgeschrieben über die KV und ich habe den dann zugeteilt bekommen. Und ich hatte dann das große Glück, im wahrsten Sinne des Wortes, dass meine Freundin und jetzige Praxispartnerin Cordula Glück parallel dazu auch einen Sitz erwerben konnte, an dem allerdings weder Räume noch Personal hingen und die konnte den dann als 2. Sitz mit einbringen und wir sind daher jetzt seit 5 Jahren als BAG zusammen tätig.
BAG erklären wir gleich, habe ich gelernt, ist das neue Codewort, was früher unter dem Stichwort Gemeinschaftspraxis lief. Aber da reden wir gleich drüber. Aber es ist irgendwie komisch, oder? Also du sprichst proaktiv eine niedergelassene Kollegin an, das ist ungewöhnlich, oder?
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube tatsächlich, dass die Niederlassung nicht so richtig mehr auf dem Schirm ist. Ich war jetzt natürlich so ein bisschen, sagen wir mal, vorgepolt durch meinen Vater, aber ich habe das Gefühl, dass die Niederlassung als Option für viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr so sehr in Frage kommt. Ich denke, viele Mythen schweben noch so ein bisschen über dem Thema Niederlassung. Damit möchte ich heute so ein bisschen aufräumen. Und es ist aber auch so, dass weiterhin, glaube ich, eine große Sorge ist vor der großen Verantwortung, die da vermeintlich dahinter steckt. Und dann ist es sicherlich so, dass natürlich im Rahmen der Facharztausbildung viele Stationen verpflichtend durchlaufen werden müssen innerhalb der Klinik. Aber eine Arbeit in der Praxis ist da nicht so richtig vorgesehen. Und dadurch glaube ich, dass viele Kolleginnen und Kollegen die Arbeit in der Praxis nicht mehr auf dem Schirm haben. Und das ist eigentlich schade, deswegen sitzen wir heute hier. Denn die Niederlassung, die ist eigentlich ein großer Bestandteil der Basisversorgung in der Pädiatrie. Die bietet ein ganz breites Spektrum an pädiatrischen Krankheitsbildern. Und ohne die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen hätten wir, glaube ich, übervolle Notaufnahmen. Die Spezialambulanzen wären völlig überfüllt. Und wir hätten lauter Kinder, die nicht mehr adäquat geimpft wären, was natürlich eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems letztlich darstellen würde. Und nicht nur das ist natürlich attraktiv an der Niederlassung, sondern sie ist lukrativ. Wir haben eine hohe Eigenverantwortlichkeit, können uns unsere Arbeitszeiten relativ flexibel einteilen. Und wir sehen ein ganz breites Spektrum an pädiatrischen Krankheitsbildern, was für uns natürlich attraktiv ist.
Wenn ich jetzt so die Generationen an Assistenzärztinnen und Assistenzärzten so an mir vorübergehen lasse, habe ich den Eindruck, dass viele sehr zufrieden sind, wenn sie in einem Angestelltenverhältnis in der Klinik in festen Strukturen arbeiten, Arbeitszeiten haben, die zwar nicht immer super sind, aber vorgegeben. Du würdest aber trotzdem denken, auch sozusagen die Anforderungen der aktuell jüngeren Generation sind in einer Praxis gut abzubilden?
Das denke ich tatsächlich schon. Also wir haben natürlich in der Niederlassung, um dem vorwegzugreifen, grundsätzlich zwei Optionen. Wir haben einmal die Möglichkeit, sich auch da in medizinischen Versorgungszentren oder größeren Gemeinschaftspraxen anstellen zu lassen, auch zu festen Arbeitszeiten und zu einem festen Gehalt, was ja dann im Grunde der Klinikarbeit entsprechen würde. Und wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, uns eben mit einem eigenen Kassenarztsitz im Rahmen der kassenärztlichen Versorgung niederzulassen.
Und jetzt stelle ich mir ja vor, dass man, wenn man das tut und sagt, das mache ich jetzt, man sich so einem gewissen Bürokratiemonster gegenüber sieht und einen Wust von Regularien, Formularen und sonstigen Dingen zu erfüllen hat. Wie war das denn bei dir?
Also grundsätzlich ist es sicherlich so, dass es initial ein hoher bürokratischer Aufwand ist. Und dazu kommt natürlich erschwerend, dass wir natürlich im betriebswirtschaftlichen Genre völlig fremd sind. Grundsätzlich ist es so, dass wir, um in der kassenärztlichen Versorgung tätig sein zu müssen, einen Kassenarztsitz übernehmen müssen. Das heißt, wir brauchen im Idealfall eine Praxis, die wir schon übernehmen wollen, die wir kennen, in der wir vielleicht vorher auch schon angestellt waren und tätig waren und dadurch die Praxisstrukturen kennen. Oder aber jetzt, wenn die Versorgungslage schlecht ist in einer Region und Kassenarztsitze quasi frei zur Verfügung sind, könnte man auch da einen Kassenarztsitz einfach bekommen, ohne den einer bestehenden Praxis abkaufen zu müssen und könnte sich dann niederlassen.
Wie ist denn da die aktuelle Situation in Baden-Württemberg? Ich lese immer nur, ich überfliege das immer nur im Ärzteblatt, da steht immer ausreichend versorgte Region, geschlossene Region, offene Region. Wie ist denn das gerade? Hast du eine Ahnung?
Es wechselt tatsächlich. Jetzt bis vor kurzem hätte ich noch gesagt, Region Stuttgart ist aktuell offen. Das heißt, man kann sich beliebig niederlassen. Das hat sich jetzt aber vor kurzem erst wieder geändert und sie gilt jetzt aktuell als geschlossen. Obwohl eigentlich viele Praxen ohne Nachfolger bleiben. Das ist relativ komplex und nicht ganz einfach zu verstehen.
Okay, da bohren wir jetzt nicht nach, sonst könnte es irgendwie berufspolitisch schwierig werden. Aber sagen wir jetzt mal so, die Berechnung ist kompliziert, die Berechnung der Sitze, die man braucht. Und dann ist auch manchmal die Verteilung der Sitze schwierig. Man kann sich nicht vorstellen, dass jeder Sitz immer mit einem 100% arbeitenden Menschen besetzt ist. Und so kommt es, glaube ich, manchmal zu einer gewissen Diskrepanz zwischen vermeintlicher Versorgung, Überversorgung, ausreichender Versorgung und deutlich gefühlter Unterversorgung. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern das Thema war, ja, es gibt eine Möglichkeit, also man bewirbt sich bei der KV, beziehungsweise man ist sich mit einer Praxisinhaberin einig, man sagt, ich möchte gerne deine Nachfolgerin werden. Und wie läuft es dann? Was macht man dann?
Es ist so, dass es sicherlich wichtig ist, dass man dann, wenn man die Praxis ein bisschen kennengelernt hat, sich betriebswirtschaftlich und auch über die KV auch finanziell beraten lässt. Denn das ist wirklich, wie gesagt, ein Thema, in dem wir nicht drinstecken, was wir nie gelernt haben. Das heißt, es braucht eine Beratung über die KV, die bietet da ganz umfangreiche Beratungs- und Fortbildungsangebote an und begleitet einen da wirklich in der Niederlassung. Man braucht einen Steuerberater und einen Anwalt, um einen Praxisübernahmevertrag aufzusetzen. Und ich glaube, was ganz arg wichtig ist, dass man sich gut vernetzt und vorher wirklich informiert, auch bei verschiedenen anderen Praxen vielleicht mal schnuppert und mitläuft, um einfach eine Idee zu haben, was ist eigentlich mein persönlicher Plan? Wie möchte ich persönlich arbeiten? Wie viel Arbeitszeit möchte ich investieren? Wie soll mein Verdienst sein? Wie ist meine persönliche Kapazität mit Familie etc.? Und der Plan muss eigentlich stehen, bevor man überhaupt an die Niederlassung denkt. Das ist eigentlich das, worum es geht und was ja die Niederlassung auch ausmacht, dass man da eigentlich eine hohe Flexibilität hat, wenn man einen klaren Plan hat.
Aber das heißt, nur so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, dein Rat jetzt an die Menschen, die jetzt im vierten, fünften Ausbildungsjahr bei uns sind, wäre zu sagen, also in der Klinik bleiben, Spezialisierung machen, Oberarztkarriere anstreben wäre eins. Niederlassung wäre das andere. Mach doch mal eine Liste von Dingen, die dir wichtig sind? Wie willst du arbeiten? Wie wäre dein Vorgehen?
Ich würde mir grundsätzlich überlegen, wie möchte ich arbeiten und vor allem, wo möchte ich arbeiten? Dann würde ich nicht grundsätzlich einen der beiden Wege ausschließen, sondern ich würde mit beiden in Kontakt gehen, denn speziell die Niederlassung, die haben wir bis zu dem Zeitpunkt nicht als Berührungspunkt, wenn wir in der Klinik arbeiten. Und ich würde dann mich als eine der bürokratischen Voraussetzungen für die Niederlassung bei der KV auf die Warteliste schreiben lassen und beim Arztregister eintragen lassen. Denn das sind die beiden Dinge, die tatsächlich für die Bewerbung auf einen Praxissitz Voraussetzung sind. Es gibt bestimmte Kriterien, nach denen der Zulassungsausschuss die Sitze vergibt. Und zwar gar nicht so sehr Kriterium ist, wie einig sich praxisabgebende Person und der Bewerber oder die Bewerberin sind, sondern es gibt bestimmte Kriterien, wie zum Beispiel Approbationsdauer oder Eheverhältnis des abgebenden und des übernehmenden Arztes oder der Ärztin. Und die fließen eben mit in diese Kriterien ein, die der Zulassungsausschuss dann heranzieht, um die Praxis zu vergeben. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn wir jetzt in einem Verhältnis stehen, zum Beispiel über eine Anstellung, wo der abgebende Arzt weiß, die Praxis kommt in gute Hände, die Patienten kennen die Nachfolger oder die Nachfolgerin schon, dann kann der da entsprechend Einfluss nehmen und natürlich schon den Weg bahnen, dass dann der Sitz auch der Person zugeteilt wird, in deren Hände man gern die Praxis sehen würde.
Aber das heißt, nochmal, du hast gerade gesagt, formal Arztregistereintragung. Mhm. Und was war das Zweite?
Auf die Warteliste bei der KV eintragen lassen. Und eine Facharztreife oder Facharzturkunde ist entscheidend, die muss auch da sein.
Mhm. Okay. Und dann sich informieren und sagen, okay, ich könnte es mir vorstellen. Wann brauche ich dann Anwalt und Vertrag? Erst wenn es konkret ist, oder?
Genau, richtig. Ja, ich denke, erstmal ist der Kontakt zum Praxisinhaber entscheidend, dass man da mitarbeitet, mitläuft, sich vielleicht anstellen lässt, parallel zur Kliniktätigkeit. Das geht auch gut, mal tageweise und dort entlastet. Und wenn man dann das Gefühl hat, das passt wirklich gut, ich kann mir Standort und Praxisteam und Patienten gut und alles gut vorstellen, dann geht's ins Konkrete.
Und dann gibt es eine Ausschreibung und dann bewerbe ich mich darauf.
Genau, richtig.
Bei der KV.
Ja.
Okay. Und wie lange dauert der ganze Spaß?
Also ich sage mal, es finden regelmäßig Zulassungsausschusssitzungen statt. Ich meine, es sind vierteljährlich und dann werden immer die Praxen quasi dort vorgestellt und der Zulassungsausschuss vergibt dann quasi die Sitze an die entsprechenden Bewerber und Bewerberinnen.
Und bei euch hat es so geklappt, wie ihr euch das vorstellen wolltet?
Das hat genauso geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Und dann kam das Glück in Form von Cordula Glück dazu, die ein bisschen aus einer anderen Ecke kam. Die hat quasi einen KV-Sitz, einen nackten KV-Sitz ohne Praxis bekommen.
Ganz genau, die war vorher schon einige Zeit angestellt in verschiedenen Praxen und hatte da auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu schnuppern und ihre Erfahrungswerte zu sammeln und die dann natürlich auch mit einzubringen. Wusste da sehr gut Bescheid, was für verschiedene Praxismodelle es gibt. Und da war es dann tatsächlich so, dass eine Praxis geschlossen hatte ohne Nachfolger, deren Sitz aber sozusagen noch zur Verfügung stand. Und den hat sie dann erworben und mit eingebracht in unsere Praxis.
Mhm. Darf man sagen, was ein Sitz kostet bei der KV oder darf man es nicht sagen?
Das kann man sicherlich sagen, schwankt aber ganz arg und hängt natürlich davon ab, wie die Lage ist der Praxis, wie die ausgestattet ist, wie hoch der Praxisumsatz ist. Ist ganz unterschiedlich zwischen 80.000 und dann, wenn Spezialisierungen am Sitz hängen, bis 300.000 Euro pro Kassenarztsitz.
Auch ein purer Sitz ohne alles?
Der kostet nichts.
Der kostet nichts.
Außer Verwaltungsgebühren.
Ah ja, okay.
Aber da ist es tatsächlich so, dass man dazu ja auch wiederum eine bestehende Praxis braucht. Das heißt Räume, Struktur, Personal oder den Sitz eben in eine Praxis mit einbringt. Das kann natürlich auch.
Okay, also das heißt, das pure KV-Sitz, der kostet quasi nichts außer Verwaltungsgebühr. Und das andere ist quasi das, was man an den Abgebenden bezahlt.
Genau, da kauft man quasi die Praxis ja als schon bestehende Struktur mit entsprechenden Einnahmen.
Okay. Und dann habt ihr zweites gemacht und dann kam das böse Erwachen oder war alles super?
Also bisher kann ich mich nicht beschweren. Wir haben, natürlich braucht es am Anfang, um die Strukturen, die man sich so vorstellt, zu etablieren. Wir haben sicherlich viel geändert zu Beginn, Praxissoftware, wir haben ganz viel umstrukturiert. Wir haben erst unser Personal weitergebildet und ausgebildet. Und ich würde mal behaupten, das erste halbe Jahr war anstrengend und danach bis heute läuft es hervorragend.
Und was hat dir da geholfen in dieser Anstrengungsphase, beziehungsweise was war so dein Learning daraus? Wo würdest du sagen, das war wirklich gut, das war eine gute Entscheidung oder da haben wir irgendwie ein bisschen daneben gegriffen?
Also ich glaube, was eine sehr gute Entscheidung war, ist sich vorher zu zweit hinzusetzen und einen Plan zu machen und wirklich zu überlegen, wie viel Kapazität möchte ich in meiner Praxis verbringen, wie viel Zeit möchte ich bürokratisch tätig sein, wie möchte ich unser Personal anleiten und welche Medizin möchten wir machen. Das ist sicherlich ganz, ganz arg wichtig, dass man sich da vor allem gerade in der Praxis oder in der Gemeinschaftspraxis zu zweit da zusammentut und einen klaren Plan macht. Was uns auch geholfen hat, sind Fortbildungen. Wir haben uns viel fortgebildet und vor allem auch mit Kollegen, Kolleginnen, die wir schon von der Kliniktätigkeit kannten, die auch niedergelassen sind, einfach nochmal ausgetauscht, wie wer abrechnet, was wichtig ist, was es für Kniffe gibt, die man beachten und wissen muss. Und ich glaube, das hat uns wirklich gut geholfen.
IT war ein Problem oder nicht? Man liest immer so, Praxis, IT wäre schwierig und die Anbindung und alles Mögliche. Oder war das okay?
Also gelernt hatten wir das bis dato nicht, aber auch da ist es ja so, dass wir mit einem IT-Haus oder einem Softwareunternehmer zusammenarbeiten, der ja viele Schulungen anbietet und der das erstens das ganze Team geschult hat und dann zweitens bietet jetzt speziell unsere Software, aber andere sicherlich auch, die Möglichkeit, dass ganz viel automatisiert und auch selbst programmiert werden kann, wirklich einfach, ohne dass ich jetzt IT-Spezialist bin. Und das haben wir dann einfach genutzt und dadurch sehr, sehr viel selber machen können. Und hatten dann aber auch für so Themen wie Homepage oder kniffligere IT-Themen, da braucht es IT-Berater in der Praxis, das ist ganz klar.
Habt ihr umgebaut?
Wir haben nicht viel umgebaut, haben ein paar Dinge geändert, aber haben natürlich hohe Anschaffungskosten gehabt in Form von anderen Computern. Technisch haben wir ein bisschen was erneuert und haben zum Beispiel ein Ultraschallgerät angeschafft. Das waren so die wichtigsten Anschaffungen eigentlich.
Bevor wir unser spannendes Thema fortsetzen, möchten wir Ihnen gerne unsere Lösung bei Warzen vorstellen. Verozid. Warzen sind nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern oft auch unangenehm und schmerzhaft. Es ist daher verständlich, dass Eltern nicht tatenlos zusehen, sondern ihr Kind aktiv dabei unterstützen möchten, die störende Hautwarze schnell wieder loszuwerden. Verozid ist hierfür das Mittel der Wahl. Die Lösung enthält den bewährten Wirkstoff Salicylsäure und eine einzigartige Vierfach-Hilfsstoffkombination. Diese gewährleistet, dass der Wirkstoff auf der Haut fixiert wird und noch besser in die Warze eindringen kann. Verozid ist ganz einfach zu Hause anzuwenden. Es ist sehr gut verträglich und bereits für Kinder ab einem Jahr geeignet. Verozid ist rezeptfrei in der Apotheke erhältlich und für Kinder bis 12 Jahre erstattungsfähig. Falls Verozid auch für Ihre kleinen Patienten interessant sein könnte, fordern Sie gerne ein Arztmuster bei uns an. Den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm.
Und jetzt läuft's wie? Wie ist jetzt euer Modell im wahren Leben?
Grundvoraussetzung, vielleicht um das vorwegzunehmen, für die Arbeit auf einen vollen Kassenarztsitz ist, dass man 25 Arbeitsstunden in der Woche arbeitet. Das ist der Versorgungsumfang für einen Kassenarztsitz. Ist auch hälftig oder anteilig möglich, aber ein voller sind 25 Arbeitsstunden in der Woche. Wir sind auch verpflichtet, nicht mehr als 90 Vertretertage im Jahr Urlaub, Fortbildung, Schließtage zu nehmen für die Praxis. Vorausgesetzt, es findet sich für die Zeit auch ein Vertreter, der die Praxis vertritt. Wir machen es so, wir arbeiten jeder ca. 30 Stunden in der Woche Anwesenheit in der Praxis. Innerhalb dieser 30 Stunden, würde ich behaupten, ist der größte Teil des bürokratischen Geschehens erledigt. Ab und an kann es sein, dass wir unter der Woche mal abends oder am Wochenende noch eine halbe Stunde dranhängen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie auch der aktuelle Aufwand ist, ob irgendwelche Neuerungen anstehen, irgendwelche Merkblätter überarbeitet werden müssen. Schwankt ein bisschen, aber es ist sicherlich nicht mehr. Und dann ist es so, dass wir innerhalb dieser Vorgaben, die ich eben genannt hatte, eigentlich relativ frei entscheiden können, wie wir uns aufteilen. Wir machen es aktuell so, dass wir wechselweise entweder zu zweit oder alleine da sind oder zum Beispiel vormittags zu zweit und nachmittags alleine auch mal freie Tage haben und da dann quasi einfach uns relativ flexibel einteilen können.
Okay, nur nochmal, dass ich es richtig verstanden habe. Du würdest sagen, 35 Stunden pro Woche arbeitet ihr, inklusive aller bürokratischen Geschichten, Abrechnungs, Blabla, was man sonst noch so macht.
Genau, 30 sind es eigentlich.
30.
Eher. Genau. Und was den medizinischen Inhalt angeht, wir haben im Großen und Ganzen zwei große Aufgabenbereiche, um die wir uns kümmern. Wir sind einmal präventiv tätig, das sind die Vorsorgeuntersuchungen, Beratungsleistungen, Impfungen. Und da gibt es natürlich die Krankenkinder, die sowohl akut krank sind, als auch alle chronischen pädiatrischen Krankheitsbilder mit sich bringen, wie man es eigentlich aus der Klinik auch kennt. Und da ist sicherlich jede Praxis unterschiedlich eingeteilt oder aufgestellt. Wir machen es so, dass wir unsere Vorsorgeuntersuchungen und Beratungstätigkeiten am Vormittag machen und am Ende der Sprechzeit dann quasi eine Stunde für die akutkranken infektiösen Patienten einplanen und das Gleiche dann am Nachmittag auch. In unserem Fall ist es so, dass wir großen Wert darauf gelegt haben, dass unser Personal breit ausgebildet und aufgestellt ist, sodass die wirklich über Ausbildungen zu zum Beispiel Präventionsassistentinnen oder sozialpädiatrischen Assistentinnen, dass die wahnsinnig viel Beratungsarbeit übernehmen können. Das heißt, alle Beratungen zu Ernährung, Schlaf, Regulation, Konzentration, Medien etc., das machen alles unsere Fachkräfte. Und ebenso sind alle zu Impfexpertinnen ausgebildet und sodass wir quasi alle Impfungen nach einmaliger Aufklärung delegieren können.
Erklär das nochmal kurz für einen, der noch nie in der Praxis, außer mal einzelnen Tagen war. Das ist okay. Also man darf seine MFA qualifizieren zur, wie heißt es, Impf?
Impf-Expertin.
Expertin. Und dann darf die was, selbstständig?
Die darf alle Impfungen durchführen am Patienten ohne Arztkontakt, wenn ich die einmalig vor jeder Grundimmunisierung aufgeklärt habe. Und natürlich muss die Impfindikation stimmen.
Okay, das überprüfst du, aber dann machen das quasi die MFAs.
Genau.
Okay, das war vor, sag ich mal, über 30 Jahren, als ich noch Facharztausbildung machte und wir ab und zu Praxisvertretung machen sollten. Das war damals bei uns so vorgesehen. Da erinnere ich noch sehr genau, machte zum ersten Mal Praxisvertretung und wollte irgendwie selber impfen und die damalige, damals hieß das Arzthelferin, sagte, wollen Sie selber impfen? Da war das auch so, aber da gab es sicher die formalisierte Ausbildung noch nicht.
Also tatsächlich ist es so, dass wir in unserem Sprechstundenkalender eine Spalte haben, die nur für die MFAs vorgesehen ist. Das heißt, die haben wirklich eigene Termine, der ist komplett voll. Und da machen die alle oben genannten Beratungen, alle Impfungen, Blutentnahmen komplett eigenständig. Und es sorgt natürlich nicht nur für eine hohe Wertschätzung seitens der Patienten gegenüber der MFAs, sondern das führt dann darüber auch zu einer hohen Arbeitsmotivation natürlich. Ne? Wenn die eine hohe Eigenverantwortung haben, dann ist die Motivation größer, das Miteinander wird dadurch gut und es ist natürlich auch eine hohe Einsatzbereitschaft des Personals, wenn es dann mal zu Belastungsspitzen kommt. Ne?
Okay, spannend. War mir nicht klar, dass das alles so quasi Anführungszeichen erlaubt, Anführungszeichen ist, wenn man sein Personal gut qualifiziert.
Ganz genau. Es gibt ganz viele delegierbare Leistungen und vielleicht noch viel wichtiger als die, die ich gerade genannt habe, jetzt aus Sicht der Mediziner, ist, dass wir eigentlich alles Bürokratische delegieren dürfen. Also wir haben auch in unserer Praxis eine Fachkraft für Qualitätsmanagement, eine Hygienefachkraft, eine Abrechnungsfachkraft und am Ende des Tages machen die wirklich fast alles.
Okay. Jetzt ist meine Vorstellung, ihr habt eine Praxis, ihr habt irgendwie ein Otoskop und ein Stethoskop um den Hals. Habt ihr noch mehr?
Genau, wir machen Hörtests und Sehtests im Rahmen der Vorsorge natürlich. Jetzt gerade unsere sozialpädiatrische Assistentin, die macht auch standardisierte Entwicklungstests. Wir haben ein Basislabor in Form von Blutbild, Blutzucker, machen Urindiagnostik, Urinkulturen und Sonografieren.
Okay, das heißt, da bist du auch zufrieden? Da hast du nicht das Gefühl, dass du dich irgendwie beschnitten fühlst in der Diagnostik, die dir so zur Verfügung steht? Ich meine, immerhin, du hast eine Ausbildung an Deutschlands größten, schönsten, tollsten Kinderkrankenhaus gemacht. Du hast Intensivmedizin da gemacht. Fühlst dich nicht beschnitten?
Also ich denke, dadurch, dass man sich ja so ein bisschen die Hörner abstoßen kann in der Zeit davor, überwiegt jetzt hier eigentlich die Möglichkeit, so viel eigenverantwortlich tätig zu sein. Und das finde ich enorm wertschätzend, muss ich sagen. Und wiegt es gut auf.
Okay. Und wenn ihr arbeitet und offensichtlich gut strukturiert arbeitet und auch in dem Zeitaufwand, den du okay findest, dann wollt ihr ja irgendwie auch Geld haben. Wie kommt ihr denn zu eurem Geld?
Also die Abrechnung, das ist ja so ein Mythos, der immer noch über der Niederlassung schwebt und sich da hartnäckig hält. Früher saß man da wochenendweise stundenlang. Das ist alles passé tatsächlich. Also wir kommen grundsätzlich über drei verschiedene Wege an unser Geld. Wir haben Kassenpatienten, deren Leistungen sind in einem sogenannten EBM-Katalog festgehalten. Das ist der einheitliche Bewertungsmaßstab. Und das sind alle Leistungen, die wir gegenüber Kassenpatienten erbringen können, als Ziffer, fünfstellige Zahl, festgehalten. Und der Ziffer ist jeweils ein entsprechender Geldwert in Form von Punkten zugeordnet. Bei uns in der Praxis ist es so, und ich glaube, das funktioniert bei allen Praxen gut über die Software, die es inzwischen gibt, dass wenn der Patient sich vorne anmeldet zu einem bestimmten Termin, zum Beispiel zur Vorsorge U9, Da wird dem gleich vorne an der Anmeldung beim Kartestecken eine Aufgabe zugeteilt am Computer und die Aufgabe ist mit einer Abrechnungsziffer verknüpft, sodass die Vorsorge schon beim Erscheinen des Patienten in der Praxis abgerechnet ist. Alle anderen Leistungen, die nicht automatisiert übernommen werden, geben wir händisch ein, sobald diese erbracht ist. Das heißt, ich spreche über Sozialpädiatrie, Schulprobleme etc. am Kind und rechne parallel dazu die Ziffer ab. Die MFA macht den Blutzucker, rechnet parallel dazu die Ziffer ab. Und am Ende des Tages ist ohne zusätzliche Bürokratie alles abgerechnet, was wir brauchen. Sicherheitshalber gucken wir trotzdem abends einmal über die Tagesliste, gucken, ob alle Ziffern drin sind. Und am Ende des Quartals verschicken wir die Abrechnung mit genau einem Klick. Das heißt, die kostet jeden Tag 10 Minuten und am Ende des Quartals ein Klick. Die ganzen Leistungen werden an die KV übermittelt und werden uns dann monatsweise als Abschlagzahlung ausgezahlt und dann immer ein halbes Jahr später alle darüber hinaus erbrachten Leistungen noch als Zusatzzahlung. In der privaten Versicherung ist es ähnlich. Auch da ist es so, dass jede Leistung einer Ziffer zugeordnet ist und dass wir da dann jedem Patienten eben eine Ziffer abrechnen für die Leistung, die wir erbringen. Und da verschickt dann unsere Abrechnungsfachkraft alle 2 Wochen die Rechnungen an unsere Verrechnungsstelle, die wiederum an den Patienten verschickt werden und dann bekommen wir von den Patienten das Geld. Und dann gibt es noch Selektivleistungen über einzelne Kassen. Ich glaube, das ist was jetzt hier den Rahmen sprengt. Aber das sind so die groben Wege.
Und Abrechnungshorror, also auch da stelle ich mir vor, so früher irgendwie Menschen, die zu Hause saßen mit 1000 Scheinen, wo man irgendwas, das ist alles over, das macht man alles nimmer, es geht so und du würdest sagen, dieser Aufwand ist tatsächlich überschaubar.
Ja, der ist überschaubar. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da initial fortbildet, auch über die KV, dass man einfach weiß, welche Ziffern gibt es, was kann ich wann abrechnen. Da gibt es zum Beispiel auch über den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte wirklich tolle Fortbildungen. Das ist sicherlich sinnvoll, dass man sich da informiert. Und wenn man da eine Ahnung hat, dann läuft das wirklich im Alltagsgeschehen automatisch.
Okay. Ein anderes Thema, was ja sowohl die Niederlassung als auch die Kliniken anbelangt, ist Personal. Bei uns vor allem Kinderkrankenschwestern. Man hört immer wieder großer Mangel an MFAs. Wie viel seid ihr denn und wie ist das denn bei euch mit dem Personalmangel?
Also wir sind insgesamt eben die 2 Ärztinnen, dann haben wir 6 Teilzeit-MFAs und eine Auszubildende, die jetzt im September übernommen wird und dann noch eine Reinigungskraft. Und sicherlich ist es so, dass Personal einfach schwierig zu finden ist gerade. Das mag ich gar nicht schönreden. Und es ist so wie in anderen Arbeitsbereichen, dass die Arbeit am Menschen einfach weiterhin schlecht bezahlt ist und nicht mehr so in ist. Ich glaube, das ist schon auch der Grund. Ich denke, dass wir viel Glück hatten. Wir haben ganz tolles Personal. Wir hatten zur Suche initial auch Werbung in Berufsschulen gemacht. Wir hatten über verschiedene Berufsplattformen Ausschreibungen gemacht. Und ich glaube, wichtig ist tatsächlich auch, dass man eine gute Homepage hat. Denn das ist sicherlich die erste Sache, über die gesucht wird, ist immer die Homepage. Und da ist es wichtig, dass man da einfach einen guten Auftritt hat. Und ich glaube, noch viel entscheidender ist, gerade wenn Bewerber in die Praxis kommen, dass einfach gesehen wird, dass da Arbeit auf Augenhöhe stattfindet und dass es eben ein Team ist, was miteinander auftritt, dass die Bewerber sehen, dass die Mitarbeiterinnen eine hohe Eigenverantwortung haben und wirklich viel machen können und nicht nur vorne Karte stecken und dass eine gute Stimmung herrscht. Das ist natürlich die beste Augenwirkung.
Das heißt, ihr habt jetzt so ein Thema mit viel Fluktuation eigentlich nicht?
Bisher nicht tatsächlich.
Okay. Also Frau Glück und du, ihr beschäftigt ja jetzt Personal. Das heißt, jetzt muss auch die Kohle irgendwie reinkommen. Ist das ein Druck?
Also Druck ist es tatsächlich nicht. Wir haben ein hohes Verantwortungsgefühl gegen unserem Personal und auch natürlich gegenüber dem Patienten. Sonst würde das ja bedeuten, dass uns das egal ist. Einen richtigen Druck haben wir nicht. Ich finde, dass die Arbeit, die wir machen, lukrativ ist. Wir verdienen gut Geld, um unsere Mitarbeiter bezahlen zu können. Ich glaube, dass das anders aussieht, wenn man alleine tätig ist als Arzt. Denn da ist natürlich die Sorge groß, dass wenn man ausfällt, dass dann die Praxis stillsteht. Und uns ist es wichtig, dass unser Personal gut bezahlt ist. Denn das ist auch eine Form von Wertschätzung, die wir denen entgegenbringen.
Das heißt, da gibt es einen Tarifvertrag und ihr zahlt ein bisschen mehr als der Tarifvertrag? Oder wie, leistungsabhängig oder wie macht man das?
Genau, wir zahlen nach Tarifvertrag und jede Zusatzausbildung wird nochmal separat vergütet, plus dann zusätzliche Auszahlungen oder Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Gutscheine. Das kann immer on top noch ausgezahlt werden.
Jetzt hast du erzählt, diese Betriebswirtschaftsgeschichten, Orga-Sachen und so, da, das lernt man irgendwie bei der KV, bei irgendwelchen Fortbildungen oder so. Der zweite wichtige Punkt ist ja eben gerade Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. ich sage mal, da seid ihr sehr vergleichbar wie die Situation eines leitenden Arztes. Auch da ist es so, das lernen wir gar nicht, sondern man muss sich das entweder selber beibringen oder geht zum Coaching. Wie habt ihr das gemacht?
Also es gibt sicherlich viele Fortbildungen und gute Coachings, wo man lernt, wie man Mitarbeiter führt. Das haben wir beide nicht gemacht. Ich glaube, vieles ist auch Intuition und einfach eine Frage der Persönlichkeit. Grundsätzlich sollten sich die Ärzte einer Praxis einig sein in dem, was sie tun. Das ist ganz wichtig für die Personalführung. Und man braucht sicherlich ein gutes Konzept und eine klare Linie, so wie in allen Mitarbeiterkonstrukten, die es so im Leben gibt oder auch in Familien. Wenn da eine Person zielstrebig vorangeht und vertrauensvoll alle hinterherzieht, ich glaube, dann ist das eine gute Basis für eine gute Mitarbeiterführung. Wichtig ist natürlich auch, dass man immer ein offenes Ohr hat, dass man Fragen ernst nimmt. Und wir machen es so, dass wir einmal im Monat Teambesprechungen abhalten, in denen alle Fragen oder Unklarheiten geklärt werden können. Und dass wir einmal im Jahr Personalgespräche machen, in denen auch geprüft wird, ob es irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten gibt oder zusätzliche Weiterbildungen möglich sind. Und dass wir uns wirklich immer Zeit nehmen, wenn Fragen sind oder Sorgen.
Okay. Und auch da tickt ihr sozusagen gleich. Das ist ja auch immer wichtig.
Da ticken wir tatsächlich gleich, ja.
Okay. Ja, spannend, weil je größer eine Konstruktion, umso mehr einig muss man sich sein. Okay, es scheint dir zu sein, du hast vorhin schon mit einem kleinen Nebensatz gesagt, das ist vielleicht schwieriger, wenn man alleine arbeitet. Man hat ja so den Eindruck, dass, so wie es früher war, es gibt Einzelpraxen und die Gemeinschaftspraxis war quasi die Ausnahme, dass der Trend gar nicht mehr besteht. Siehst du noch eine Zukunft für Einzelpraxen?
Es ist sicherlich auch eine Frage der individuellen Arbeitsvorstellung. Aber ich denke schon, dass vor allem jetzt, das wirst du bestätigen können, wo die Teilzeitarbeit so in ist, auch bei den Ärztinnen und Ärzten, dass da die BAG eigentlich schon der Schlüssel zum richtigen Weg ist. Wir haben ja grundsätzlich, wenn wir einen Praxissitz übernehmen, die Möglichkeit, entweder alleine zu arbeiten oder uns zusammenzutun. Und in der Einzelpraxis ist es so, der große Vorteil ist natürlich, dass man Dinge einfach alleine entscheiden kann. Von der Farbe des Wartezimmers bis hin zu Personalthemen, medizinischen Themen, man hat die alleinige Verantwortung. Man wirtschaftet in die eigene Tasche, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Und man kann im Grunde im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben tun und lassen, was man möchte. Aber man trägt natürlich auch das finanzielle und wirtschaftliche Risiko alleine und kann sich dann aber auch in medizinischen oder Personalthemen überhaupt nicht absprechen. Und das Risiko des Ausfalls ist natürlich ein anderes, als wenn man da zu zweit ist. Und in der BAG, der Berufsausübungsgemeinschaft, früher Gemeinschaftspraxis, da ist es so, dass sich mehrere Ärzte zusammentun und die dann auch gegenüber der KV, der Patienten, des Personals als eine Praxis auftreten. Das heißt, wir haben geteilte Einnahmen, die wir erwirtschaften. Wir sind zu zweit anteilig gleich dem Personal gegenüber verantwortlich. Und es ist da natürlich wichtig, und das ist vielleicht der Knackpunkt, dass man natürlich eine Vielzahl zu regelnder Sachverhalte hat. Man muss Eigentumsverhältnisse, wirtschaftliche Themen, finanzielle Themen, die müssen alle klar sein. Und da ist es unabdingbar, dass man sich da vorher wirklich offen zusammensetzt und sich überlegt, welche Medizin möchte ich machen, wie möchte ich mich von der Arbeitszeit einteilen und dass man da einen anwaltlich auch aufgesetzten guten BAG-Vertrag hat, wo einfach auch zum Beispiel mögliches Ausscheiden eines BAG-Partners festgelegt ist, dass man da nicht irgendwann in die Situation kommt, von einer Situation zu stehen, die nicht geklärt ist. Andererseits wiederum ist es da möglich, dass man sich in allen möglichen Bereichen auch gut abspricht. Ne? Also Bezug auf Personalplanung, medizinische Themen, dass man sich mal zusammensetzt und gemeinsam grübelt und dass man natürlich auch die Kosten auf mehrere Schultern verteilt. Und es macht natürlich wahnsinnig Spaß, wenn man jemand Gleichgesinnten hat, der auch mit am Patient ist.
Früher gab es so einen Unterschied Gemeinschaftspraxis und Praxisgemeinschaft. Gibt es das noch oder ist das alles BAG?
Nein, das sind zwei verschiedene Sachen. Die Praxisgemeinschaft, das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen, auch teils fachfremden Praxen, die nicht gemeinsam abrechnen und auch keinen gemeinsamen Patientenstamm haben, sondern nur Infrastrukturen gemeinsam nutzen, wie zum Beispiel Räume oder apparative Diagnostik.
Okay. Das habe ich jetzt auch halbwegs kapiert. Jetzt hast du gesagt, man muss sich gut absprechen und gute Verträge machen und so. Man hört ja doch immer wieder mal Praxis so und so, die trennen sich. Und was man immer so hört, ist, der häufigste Trennungsgrund ist Geld. Meine Vorstellung ist, das ist wahrscheinlich komplizierter als eine Ehescheidung, oder?
Das ist definitiv komplizierter als eine Ehescheidung. Ich habe das ja zum Glück nicht durchmachen müssen, weder das eine noch das andere. Aber zumindest die Arbeit oder die Zusammenarbeit mit der Praxispartnerin, die umfasst so viele Bereiche, dass ich immer sage, das ist eigentlich tatsächlich komplexer als eine Ehe. Wir sind ja finanziell eng verknüpft. Wir haben eine Personalverantwortung, eine hohe, und medizinische Themen, die wir alle miteinander teilen. Das heißt, das muss schon auf eine langfristige Tätigkeit angelegt sein.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema, das hast du auch vorhin einmal kurz angedeutet, es ist gut, wenn man jemanden Zweites hat, mit dem man auch medizinisch sich mal austauschen kann. Auch das stelle ich mir nicht so ganz einfach vor, sozusagen, man kocht so ein bisschen, sage ich mal, im eigenen Saft in der Praxis, und in der Klinik wird man ja doch irgendwie täglich mehrfach gechallenged. Ist es wirklich richtig, ist das nicht richtig? Auch die Rolle des leitenden Arztes hat sich ja völlig gewandelt, was ich sehr, sehr begrüße. Wunderbar. Wir leitenden Ärzte sind nicht allwissend, sondern ich freue mich, dass ich nach über 30 Jahren Berufserfahrung jede Woche irgendwie ein Kind sehe, von dem ich noch nie gehört habe, von der Erkrankung. Und das ist natürlich toll, voneinander lernen zu können. Das stelle ich mir so vor, dass das fehlt in der Praxis. Wie macht ihr das?
Gut, ich glaube, wichtig ist, dass sich jeder, und das muss man tatsächlich, muss jeder für sich selber machen, dass man immer up to date ist über Fortbildungen, über Seminare, Kongresse. Das machen wir tatsächlich sehr viel. Bei uns ist es so, dass ich zusammen mit einem Kollegen ja als Sprecherin der Kinder- und Jugendärzte Stuttgarts noch fungiere und dass wir wirklich alle aktuellen Informationen, Neuigkeiten, neue STIKO-Empfehlungen, Antibiotik-Stewardship und was da alles auf uns einprasselt, immer über unsere Qualitätszirkel, die wir einmal im Vierteljahr halten, an alle Niedergelassenen weiterleiten, und dass wir auch aktuelle Informationen per Mail immer verteilen an alle niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, sodass da schon die Möglichkeit ist, wirklich up-to-date zu bleiben. Wir haben netterweise auch eine tolle Kooperation mit dem Eugele über Webinare, werden immer wieder einzelne Krankheitsbilder dann aktualisiert. Wir haben Stammtische, die wir abhalten, und es ist, glaube ich, wichtig, dass man zum Beispiel beim BVKJ Mitglied ist und darüber auch viele Fortbildungen abhält und da Gleichgesinnte trifft, mit denen man sich austauscht. Ich glaube, wichtig ist grundsätzlich einfach eine gute Vernetzung.
Wenn man sich alles so anhört, würde man jetzt so denken, und ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so denken, irgendwie bist du ganz zufrieden mit deiner Entscheidung, oder?
Ich bin sehr zufrieden tatsächlich. Ich denke, die Niederlassung, die bietet wirklich eine tolle Work-Life-Balance. Wir haben nicht nur einen guten Verdienst, sondern wir haben auch wirklich die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und eine Medizin zu machen, die wirklich ganz breites pädiatrisches Spektrum eigentlich umfasst und damit dann auch einen guten Beitrag leistet zur pädiatrischen Grundversorgung. Es gibt immer wieder Belastungsphasen, die schwerer sind, oder Belastungsspitzen, aber die lassen sich natürlich deutlich besser aushalten, wenn man weiß, es ist für den eigenen Laden und es ist eine hohe intrinsische Motivation, die dann da dahinter steckt. Und wir sind immer auf dem aktuellen Stand, und das macht natürlich wahnsinnig Spaß.
Okay. Wenn du unseren Podcast schon mal gehört hast, weißt du, dass es ein traditionelles Dauerelement gibt, und das heißt Do's and Don'ts. Dinge, die du unbedingt positiv loswerden möchtest, und auch Dinge, wo du sagen würdest, lass das besser mal sein. Du darfst selber entscheiden, wobei mein Rat ist, fang mit den Don'ts an, das ist immer netter, mit Do's aufzuhören.
Genau, meine Don'ts sind ganz klar: Don't be afraid, habt keine Angst vor der Niederlassung, es ist wirklich machbar und es ist wirklich für alle möglich. Und zögert auch nicht, in Kontakt zu gehen mit anderen Niedergelassenen oder Gleichgesinnten, bevor ihr sagt, Niederlassung ist nichts für mich. Und vor allem tut es nicht als Wald- und Wiesenmedizin ab, denn wir haben wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum im medizinischen Bereich und stellen eigentlich die Basisversorgung dar, der Pädiatrie. Und meine Do's: traut euch, in Kontakt zu gehen, euch zu vernetzen, sprecht miteinander und niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und schnuppert in den Praxen, um euch ein Bild zu machen. Ganz wichtig ist tatsächlich auch für die, die sich vielleicht gerade erst niedergelassen haben, traut euch, eure medizinischen Vorstellungen umzusetzen und genau die Medizin zu machen, die ihr machen möchtet. Traut euch, eure Wege zu gehen und euch so einzuteilen, wie ihr schon immer arbeiten wolltet, denn dafür bietet die Niederlassung wirklich eine einmalige Gelegenheit. Und mein letztes Du ist ganz kurz: Do it, lasst euch nieder, weil das macht unglaublich viel Spaß.
Okay, sehr schön. Ein sehr konkretes Fazit. Just do it. Sehr gut. Tina, vielen Dank. Das hat viel Spaß gemacht, und ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fanden es anregend und hilfreich. Und auch zu diesem Thema wird es ein paar Shownotes und Literaturhinweise und Verweise auf Internetseiten geben. Und wie immer freuen wir uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Likes auf den üblichen Plattformen und auch über Anregungen für weitere Themen und für weitere Gesprächspartnerinnen. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectofarm.